Die Zeit, die rast ja immer, oder? Es ist schon wieder Mitte Dezember und ehe wir uns versehen, feiern wir dann auch schon wieder Silvester und begrüßen das neue Jahr. Aber was hat uns denn 2018 eigentlich gebracht? Mein Highlight, kann ich an dieser Stelle verraten, war definitiv die Geburt meines Sohnes. Aber was ich auch auf gar keinen Fall vergessen werde, das ist der unglaublich heiße Sommer. Ja. Natürlich ist dieses Jahr bei uns in Schleswig-Holstein aber noch viel mehr passiert. Was das alles ist, da wollen wir heute drüber berichten in zur Sache. Wir gucken auf Menschen, auf Ereignisse des Jahres 2018. Ich bin Rebecca Mehrholz und ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. Unglaublich heiß, unglaublich trocken und unglaublich lang. Der Sommer war dieses Jahr wirklich ein Sommer der Superlative und definitiv eines der großen Ereignisse. An 75 Tagen hatten wir laut deutschem Wetterdienst 25 Grad oder mehr. Jetzt überlegen wir nochmal kurz, 75 Tage, das sind 2,5 Monate. Wahnsinn, oder? Endlich mal so ein richtig schöner Sommer in Schleswig-Holstein. Da haben sich natürlich auch die vielen Urlauber gefreut. Und ganz klar, damit auch alle, die mit dem Tourismus Geld verdienen. Unser Reporter Thorsten Phillips blickt zurück.
Ja, hier, Justin, Klange.
So schön klang der Sommer an der Ostsee. Strahlende Sonne, Beatrice Rump aus Bayern mit einem Eis in der Hand. Sie genoss zwei herrliche Wochen mit ihrer Familie in Grömitz am Strand.
Nach Algen, nach Fisch und nach Salz.
Ja, man muss es mögen. Aber wenn du in Bayern wohnst und du riechst das selten, dann bist du froh, wenn du es mal wieder in der Nase hast.
Schwimmen und planschen oder im Strandkorb dösen. Für viele einfach nur schön.
Toll. Immer wieder toll.
Schön ruhig, kann man schön abschalten, das Wasser.
Doch, wir haben das sehr genossen mit dem schönen Wetter.
Na mach. Dank der großen Nachfrage bei dem heißen Sommer hatten Strandkorbbesitzer so viel zu tun wie nie zuvor.
Wir bewegen uns auf jeden Fall in einem zweistelligen, deutlichen Plus.
Denn mehr kann man aus dem Wetter nicht rausholen.
Auch die Tourismuschefs waren zufrieden, selbst wenn die Übernachtungszahlen im Sommer in diesem Jahr gar nicht so hoch waren wie im Vorjahr, erzählten Joachim Nitz aus Timmendorf und Janina Kononow aus Grömitz.
Ich denke mal, das ist wirklich dem schlechten Sommer im letzten Jahr geschuldet, dass es einfach nicht so viele Vorbuchungen gab in diesem Jahr. Die Spontanbuchungen haben das dann wieder aufgeholt, Gott sei Dank.
Die Saison, da ist naturgemäß kaum Steigerung möglich. Aber so von allem zusammengerechnet gehen wir davon aus, dass wir das Jahr 2017, was ja schon hervorragend war, auch deutlich noch steigern können.
Janina Kononow ist auch heute noch guter Dinge, was die Gästezahlen angeht.
Wir liegen auf Vorjahresniveau, was die Übernachtung angeht und haben bei den Gästen sogar einen Zuwachs von ungefähr 3%. Was die Gästeanzahl angeht, sind wir definitiv auf Rekordkurs, ja. Was die Übernachtung angeht, noch nicht so ganz, aber wer weiß. Vielleicht beschert uns November und Dezember noch ganz tolle Zahlen und wir können das Vorjahr noch toppen.
Angst, dass der nächste Sommer nicht so schön wird und viel weniger Gäste kommen. Fehlanzeige bei Doris Schütz, der Sprecherin vom Lübeck Travemünde Marketing.
Wie sich die Lage im nächsten Jahr entwickelt, das können wir natürlich noch nicht vorhersagen, aber wir hoffen natürlich, dass wir auf dem gleichen Niveau bleiben. Wir hatten ja in diesem Sommer wirklich einen Jahrhundertsommer, das kann man schon so sagen, und auch einen tollen goldenen Oktober. Ob das im nächsten Jahr wieder zutreffen wird, das müssen wir erstmal abwarten.
So schön klang also der Sommer und so schön darf er auch im kommenden Jahr wieder klingen.
Ja, das waren wirklich schöne Sommertage. Was ist Ihr Highlight des Jahres? Sind es auch die schönen Sommertage, die Sie hier in Schleswig-Holstein verbracht haben? Oder vielleicht irgendwas ganz anderes? Schreiben Sie mir doch gerne eine Mail ins Studio an. Zur Sache @wellenord.de. Des einen freut, ist des anderen leid. Genau das galt auch für den Sommer 2018. Rekordbilanzen beim Tourismus, richtig große Verzweiflung bei den Bauern. Es gab nämlich einfach keinen Regen. Die Felder waren knochentrocken, Pflanzen sind einfach vertrocknet und die Folge waren dann Ernteeinbußen zwischen 20% und 40% bei den Ackerbauern. Und die Milchviehhalter, die hatten auch Sorge, die wussten nämlich nicht, ob sie genug Futter für ihre Tiere bekommen, gerade jetzt für den Herbst und für den Winter. Das war wirklich eine dramatische Lage, die Peter Bartelt für uns nochmal zusammengefasst hat.
Es ist mitten im Juni. Die Sonne brennt unbarmherzig auf die Wiesen und Äcker, keine Wolke am Himmel. Die Temperaturen klettern schon am Vormittag auf fast 30 Grad. Die Luft flimmert in der Hitze, die Böden sind staubtrocken. Auch Kirsten Wosnitzer aus Löwenstedt in Nordfriesland macht sich Sorgen um ihre Rinder, denn die brauchen frisches, grünes Gras. Aber ohne Regen.
Die letzte Zeit hat man ja ungefähr 10-mal täglich auf die Wetter-App geguckt, ob der Regen kommt. Aber direkt um Löwenstedt rum hat es keinen Tropfen geregnet. Und seitdem machen wir uns in der Tat Sorgen, weil also unsere Milchkühe, da laufen wir am Tag 2-mal 1,5 Kilometer mit den Kühen über die Straße, um denen überhaupt noch ein bisschen frisches Gras anbieten zu können. Wir haben jetzt Stroh zugekauft, um dann im Winter die Ration strecken zu können, damit die Tiere noch ordentlich versorgt werden. Ich hoffe, das klappt alles nachher.
Der Regen bleibt aus, über Wochen. Aus ehemals grünen Wiesen werden braune Wüsten. An eine ausreichende Gras- oder Maisernte für den Winter ist zu diesem Zeitpunkt gar nicht zu denken. Doch dann kommt der Herbst. Es bleibt angenehm warm und auch der Regen kommt zurück. Für Kirsten Wosnitzer und ihre Tiere ein Segen, gerade noch zur rechten Zeit.
Auf jeden Fall. Es hat an vielen Stellen Niederschlag gegeben. Und die milden Temperaturen haben einfach dazu geführt, dass das Gras nochmal richtig gewachsen ist. Das ist natürlich so, dass wir nicht die Qualitäten im Herbst ernten, die wir im Sommer und Frühjahr hätten ernten müssen und können. Aber es reicht immerhin dazu aus, denke ich mal, viele Tiere ganz gut über den Winter zu bekommen.
Trotzdem hatte der viel zu trockene Sommer Auswirkungen auf ihren Viehbestand, auch wenn der Herbst das Schlimmste gnädig verhindert hat.
Wir haben nicht direkt Kühe noch verkaufen müssen, haben aber doch die Entscheidung getroffen, einige der Kühe nicht wie geplant wieder belegen zu lassen und werden die dann jetzt im Winter zum Schlachten geben. Aber wir haben sie eben nicht akut verkaufen müssen und das war doch schön für alle eigentlich.
Kirsten Wosnitzer hat aus den Erfahrungen in diesem extremen Sommer ihre Lehren gezogen. Auch aufgrund des Klimawandels muss jeder Landwirt immer wieder mit extremen Wetterbedingungen rechnen und fertig werden.
So ein Jahr ist eine absolute Warnung und das zeigt eben, dass wir schauen müssen, wie wir die Milchviehhalter besser aufstellen können, um auf solche Situationen eben richtig gut auch reagieren zu können. Das heißt, die Betriebe müssen einfach mehr in der Lage sein, sich auf solche Verhältnisse einzustellen und das heißt Futterreserven anlegen.
Aber natürlich können das nicht alle Betriebe so ohne weiteres. Milchpreisschwankungen, Energie- und Futterpreissteigerungen lassen eine verlässliche Kalkulation kaum zu. Spielt dann das Wetter auch noch verrückt wie in diesem Sommer, wird es eng. Kirsten Wosnitzer aus Löwenstedt und ihre 120 Tiere sind in diesem Jahr noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.
Wir blicken heute in zur Sache zurück auf das Jahr 2018, aber noch ist es ja nicht ganz vorbei. Erstmal steht nächste Woche, beziehungsweise eigentlich übernächste Woche, egal, am 24. Weihnachten vor der Tür. Und damit Sie jetzt schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung kommen, gibt's gleich hier Jingle Bells. Vorher die Bengals mit Manic Monday. Wir bleiben beim Wetter. Nach dem Rekordsommer sprechen wir jetzt über den Winter, denn auch der hatte es dieses Jahr in sich. Das Jahr 2018, das hatte wettertechnisch eigentlich wie immer begonnen. Temperaturen über dem Gefrierpunkt und so wie wir das hier in Schleswig-Holstein kennen, Regen, Regen, Regen. Von Winter war da wie so oft keine Spur. Aber das hat sich dann Ende Februar nochmal geändert. 40 Jahre liegt inzwischen die große Schneekatastrophe zurück, aber eine kleine, die hatten wir auch in diesem Jahr. Das war der 27. Februar. Da haben wir ja eigentlich alle schon auf den Frühling geschielt und gehofft, dass der bald kommt. Aber da fing es dann plötzlich zwischen Lübeck und Hamburg an zu schneien. Und danach ging es dann weiter in Angeln und an der dänischen Grenze. 3 Tage lang. Und da waren einige wirklich eingeschneit, kann man sagen. Unser Reporter Per-Axel Kröske, der steckte damals mittendrin und der blickt jetzt nochmal zurück.
Ich bin extra schon 20 Minuten vorher losgefahren, aber ich glaube, das dauert doch noch ein bisschen, bis ich da ankomme.
Schneekatastrophe da hinten, Tarp soll ja alles dicht sein.
Die Kälte war schon da, nachts minus 10 Grad, tagsüber minus 5. Und dann bildete sich am Morgen des 28. Februar ein schmales Band von Schneewolken, das von der Ostsee vor Kappeln ins Land trieb.
B200, Höhe Haselund, voll gesperrt, da stehen momentan mehrere Laster quer.
Aber das ist gar nicht so leicht, da hinzukommen. Per Axel, wie weit bist du denn gekommen?
Ja, man kann schon fahren, also Tempo 50 aus Flensburg raus, dann wurde es immer langsamer, Tempo 30, Kolonnenfahren hier auf der B200. Hier ist in Wanderup auch wirklich dichter Schneefall, also auf dem Auto, ich bin jetzt seit 10 Minuten hier, ist schon wieder 3, 4, 5 Zentimeter Schnee, man kann das Auto nicht mehr so recht sehen.
Knietief stand man bereits an diesem Mittwochmorgen auf kleineren, ungeräumten Wegen im Schnee.
Ja, inzwischen bin ich in Richtung Haselund gefahren und hier hat sich ein langer Stau gebildet. Einzelne Autos drehen um, wir haben hier minus 9 Grad.
Plan B habe ich noch nicht, ich habe noch Hoffnung,
Hoffnung, dass ihr durchkommt.
Ich soll nach Husum. Ich sollte schon um 7 da sein. Wird leider nichts.
Nach 5 Stunden Vollsperrung auf der B200 hier bei Haselund besteht jetzt endlich Hoffnung, dass der Verkehr bald wieder fließen kann.
Ein bisschen Sonne zur Mittagszeit, aber dann schneite es weiter. Die ganze Nacht auf den Donnerstag, das war der 1. März. Diesmal war es eigentlich nur ein ganz schmales Band entlang der dänischen Grenze. Von Nordangeln über Flensburg nach Leck, das es aber in sich hatte. Der ganze Schnee nochmal obendrauf.
Ja, ich musste erstmal die Auffahrt, den Schnee wegschippen, 20 Meter, und da hatten wir auch nichts zu tun. Das dauerte eine Dreiviertelstunde, glaube ich.
Ich bin aus Kiel gekommen, dann kam irgendwann eine weiße Wand und dann standen LKWs quer, Autos steckten fest.
Ein Meter hoch wird das schon sein. Ja, wir haben 5 Autos rausgeschoben mit ein paar Leuten.
Das Problem ist der Schnee hier, der direkt vom Rad liegt.
Jetzt haben die Schneeketten mit, die müssen die extra ranziehen, oder?
Ja, die hatten wir schon drauf, sind sie runtergefallen.
Ich bin schon 2-mal abgeschleppt worden vorher und bin dann hierher geschleppt worden, damit ich aus der Gefahrenzone rauskomme. Seitdem stehe ich hier dann.
Stress für die Großen, Spaß für die Kleinen.
Man kann rollen auf der Straße. Zum Großteil sind die Autos so eingeschnallt, dass sie nicht mehr losfahren können.
Ein Hauch von Ausnahmestimmung dann auch in den Supermärkten. Plötzlich bekam man nicht mehr alles.
Ich musste zusehen, dass ich nur was abkriege. Es gab kein Brot mehr. Es gab nur noch einmal Margarine. Die Kühlboxen waren leer. Die LKWs kommen nicht durch. Es wird keine Ware mehr geliefert.
Schließlich kämpften sich die Räumdienste nach und nach durch. Doch dann ein neues Problem. Die Schneelast türmte sich mittlerweile auf Flachdächern. Dutzende von Helfern schaufelten das Dach des Flensburger Cityparks frei. Und dort, wo die Dächer schräg sind, herrschte plötzlich Lawinengefahr. Denn in der Sonne begann es plötzlich zu tauen. Die Berufsfeuerwehr Flensburg rückte ein ums andere Mal aus, um Eiszapfen zu entfernen.
Und die nehmen wir weg. Und die haben schon eine Länge von bestimmt 1,20 m, 2 m.
Die Bilanz des späten Wintereinbruchs. Hunderte von Einsätzen, ein paar Verletzte nach Stürzen, aber ansonsten keine gravierenden Schäden.
Was hat uns Schleswig-Holsteinern eigentlich das Jahr 2018 gebracht? In zur Sache blicken wir heute zurück auf Menschen und auf Ereignisse des Jahres 2018. Und Sie dürfen sich natürlich wie immer gerne an der Sendung beteiligen. Ist in Ihrer Gemeinde zum Beispiel was Außergewöhnliches passiert? Ist vielleicht endlich die Schule saniert worden, wo Sie so lange drauf gewartet haben? Oder hat sich jemand besonders ehrenamtlich engagiert, der vielleicht einfach mal dafür gelobt werden sollte? Wenn das so ist oder... ja, wenn Sie was anderes Besonderes bei sich in der Gemeinde erlebt haben, dann schreiben Sie mir doch gerne eine Mail ins Studio an zursache@wellenord.de. Ich bin Rebecca Mehrholz und wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Ende März blickt die Welt nach Neumünster. Hotels sind ausgebucht, die JVA wird von der Weltpresse regelrecht belagert. Denn im Frühjahr war der katalanische Regionalpräsident Puigdemont auf der A7 festgenommen worden und kam dann in die JVA nach Neumünster. Dort wartete er auf die Entscheidung über seine Auslieferung nach Spanien. Yvonne Radetzky, die ist die Leiterin der Justizvollzugsanstalt, und so ein prominenter Insasse, das war auch für sie keine alltägliche Situation. Das hat sie im Schleswig-Holstein-Talk bei Jan-Malte Andresen erzählt.
Ich habe ganz normal mein Wochenende verbracht und am Sonntagnachmittag klingelte bei mir das Telefon und es war das LKA. Und dann sagte man mir, man habe Herrn Puigdemont festgenommen. Woraufhin ich dann dachte, wer ist Herr Puigdemont? Ich hörte schon im Hintergrund ein leises Schreien, weil ich das nur nicht wusste. Gut, dachte ich, muss wohl bekannt sein. Ich hatte das tatsächlich in den Medien nicht weiter mehr verfolgt. Ja, und selbst für so eine Anstalt wie Neumünster war das schon eine sehr stark veränderte Situation. Am nächsten Morgen war es dann richtig schlimm. Als ich dann zur Anstalt kam, war wirklich der ganze Vorhof gepflastert vor der Pforte mit Presse, mit Übertragungswagen. Und das war schon ein Erlebnis, was man sonst auch nicht jeden Tag hat.
Ja, wie geht man damit um, wenn man weiß, jetzt gucken alle hier auf mein Gefängnis?
Das Gute war, dass Herr Puigdemont selber sehr entspannt war, sehr umgänglich, genauso wie seine Rechtsanwälte, und dass ein gutes Miteinander war. Und insofern konnten die Dinge ganz gut geregelt werden. Und das Ganze hat die Anstalt eben auch nicht so unter Druck gesetzt. Mhm.
War sie noch ein bisschen traurig, als das weg war? Weil irgendwann kann man sich ja an sowas auch gewöhnen.
Man kann sich daran gewöhnen, das stimmt. Aber ich glaube, die Anstalt war auch ein Stück weit erleichtert, weil wir einfach versucht haben, wirklich die Presse, ich sage das jetzt mal so, zufriedenzustellen, aber auch nicht allzu viel preiszugeben. Ne? Weil letztendlich ist ja auch Herr Puigdemont, genauso wie jeder andere Gefangene, auch jemand, dessen Persönlichkeitsrechte man respektieren muss und wahren muss. Das ist eben auch unsere Aufgabe. Und das war eigentlich das eigentlich Schwierige bei so einem Prominenten, dass man plötzlich eine Flut von Pressevertretern hat, die alle was wissen wollen. Und das hat man eben nicht alltäglich. Und das ist so ein bisschen was man lernen muss.
Falls mal wieder sowas ist, falls irgendjemand Prominentes festgenommen wird.
Ja.
Ja. Und dann nach Neumünster kommt. Wenn Sie so einen kleinen Kaffeewagen aufstellen könnten.
Ja.
Die fühlten sich so ein bisschen wirklich an diesen langen Tagen und es war kalt, so ein bisschen unterversorgt.
Die Versorgung war doch gar nicht so schlecht. Also viele haben dann bei uns die Toilette im Besucherbereich benutzt, ne? Und sind in die Cafeteria des Friedrich-Ebert-Krankenhauses gegangen. Ich glaube, die haben den Umsatz ihres Lebens gemacht.
Ja, so war das, als Putschdemon Ende März bei uns in Schleswig-Holstein auf der A7 festgenommen wurde. Über das Wetter kann man ja immer ganz wunderbar und ganz ausführlich sprechen und auch streiten, sich beschweren, sich manchmal auch freuen. Genau deshalb haben wir auch schon über den Mega-Sommer und auch den kleinen Mega-Winter dieses Jahr hier bei uns in Schleswig-Holstein gesprochen. Aber auch in der Politik ist eine ganze Menge passiert.
Ich hoffe nur, dass er seine Fähigkeiten nicht vergeudet. Ich weiß nicht, ob er da nicht aufgerieben wird. Vielleicht wäre es besser, wenn er hier in Schleswig-Holstein bliebe.
Es wäre natürlich schon schön für das Land Schleswig-Holstein, wenn wir vielleicht auch einen haben, der in ganz Deutschland was zum Sagen hat.
Ja, das ist einer, der ist ganz schön gelobt worden, ne? Er ist der Shootingstar in der Politik in diesem Jahr. Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck von den Grünen. Ende Januar ist er zum Vorsitzenden seiner Partei gewählt worden, zusammen mit Annalena Baerbock. Und seitdem bilden die beiden die Doppelspitze der Grünen. Und er und, naja, sie auch, führen die Partei zu wirklich nicht geahnten Ergebnissen. Zum einen bei der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein, aber vor allem, haben wir jetzt gerade gesehen, bei den Landtagswahlen in Bayern, in Hessen. Da könnte man meinen, das war für Robert Habeck ganz einfach, diesen Schritt nach Berlin zu gehen, aber ganz so leicht ist ihm das doch nicht gefallen.
Ich habe ja eine schleswig-holsteinische Schule hinter mir und das nehme ich mir wirklich fest vor, das, was ich hier lernen durfte, so muss ich sagen, es waren wirklich intensive und fantastische Jahre für mich, die mich verändert haben, das will ich nicht vergessen. Und das war im Prinzip immer, den Menschen hinter der politischen Debatte zu sehen, den Menschen hinter der Politik. Solange ich das mir immer wieder klar mache, geht es auch mit den Emotionen.
Ja, das hören wir aus Schleswig-Holstein doch total gerne, oder? Dass er so viel hier in Schleswig-Holstein gelernt und mitgenommen hat. Inzwischen hat sich Robert Habeck aber ganz nach Berlin orientiert. Sein Nachfolger als Umweltminister hier bei uns in Schleswig-Holstein ist seit dem 1. September der frühere Europaabgeordnete der Grünen, Jan-Philipp Albrecht. Hoch hinaus wollte auch die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange. Bundesweit fast unbekannt kündigte sie im Februar ganz überraschend an, dass sie gegen Andrea Nahles für den Bundesvorsitz der SPD kandidieren will.
Ich biete euch meine Erfahrung. Ich biete euch meine Führungskompetenz und vor allem meine Leidenschaft für die Sozialdemokratie. Ich bin heute eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD, damit wir die SPD in Zukunft wieder zur Gewinnerin machen können, nicht nur in Deutschland, auch in Europa.
Aus dem Bundesvorsitz wurde nichts für Lange, aber da waren sich alle politischen Beobachter einig, sie erreichte auf jeden Fall auf dem SPD-Parteitag einen Achtungserfolg. Im politischen Rückzug hingegen ist SPD-Landeschef Ralf Stegner. Fraktionsvorsitzender der SPD im Landtag möchte er zwar bleiben, aber für den Landesvorsitz wird er nicht mehr kandidieren. Das hat Ralf Stegner im September angekündigt.
Das ist ein bedeutendes Amt. Ich war mir immer bewusst, dass ich eine Position innehatte, die eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung bedeutet und die ich versucht habe, nach meinen besten Kräften auch zu erfüllen. Die 12 Jahre Amtszeit waren geprägt von einigen Erfolgen, einigen Misserfolgen, manchem, was gut gelungen ist. Sicher auch manchen Fehlern, die ich gemacht habe, aber jedenfalls außerordentlich ereignisreiche Jahre.
Ich sag's ja, über das Wetter kann man immer reden. Dominik Mohr hat mir eine Mail ins Studio geschrieben. Mir hat der Sommer 2018 richtig gut gefallen, schreibt er. Ja, kann ich nur einen Haken hintermachen, mir auch. Gleich reden wir hier in der Sendung zur Sache noch über die HSH Nordbank und wir sprechen über ein Tier, was für Diskussionen, Probleme, Ärger gesorgt hat. Die Rede ist vom Wolf und natürlich blicken wir auch auf die sportlichen Highlights. Ein Ereignisreiches Jahr geht langsam zu Ende und jeder von Ihnen hat da sicherlich seine persönlichen Highlights. Oft sind es ja auch die kleinen Dinge oder auch besonders lustige Sachen, die man nicht vergisst. Beim Shoppen zum Beispiel endlich die perfekten Paillettensandalen für das schöne Sommerkleid gefunden oder beim Junggesellenabschied die rosa Klobrille für einen Höchstpreis unter die Leute gebracht. Das sind hinterher solche Geschichten, die man sich noch Jahre später erzählt. Wenn Sie auch irgendwelche skurrilen Erlebnisse haben, dann können Sie mir gerne eine Mail ins Studio schreiben, zur Sache @wellenord.de. Wir blicken heute Abend auf die Menschen und Ereignisse des Jahres hier bei uns in Schleswig-Holstein. Ich bin Rebecca Meerholz und ich wünsche Ihnen einen schönen dritten Advent. Besser als ein Schrecken ohne Ende ist ein Ende mit Schrecken. Dieses Jahr könnte das zur angeschlagenen HSH Nordbank passen. Die gehört nämlich jetzt nicht mehr Hamburg und Schleswig-Holstein. Ende November wurde die Bank an private Investoren verkauft. Die beiden Länder sind jetzt also nicht mehr die Eigentümer. Konstantin Gill hat den Prozess für uns ganz intensiv mitverfolgt. Konstantin, obwohl die Bank jetzt nicht mehr Hamburg und Schleswig-Holstein gehört, werden wir Steuerzahler an diesem Desaster aber trotzdem noch lange zu zahlen haben, oder?
Genau so ist es. Das sind Milliarden, die die Haushalte in Hamburg und hier bei uns noch über Jahrzehnte belasten werden. Diese Schulden, da ist immer die Rede von 5 bis 7 Milliarden Euro für Schleswig-Holstein, die sind natürlich so unvorstellbar hoch, dass man sich die konkreten Folgen gar nicht vorstellen kann. Man kann nur erahnen, dass das Geld eben fehlen wird, an anderer Stelle, sei es für Bildung oder Infrastruktur. Dann kommen natürlich die Arbeitsplätze dazu, die verloren gehen. Das sind sehr viele, wie wir seit dieser Woche wissen. Wenn man bei diesem Desaster etwas Positives sehen will, dann kann man sagen, wäre die Bank abgewickelt worden, wäre das noch schlimmer gewesen. Und vor ein paar Jahren hätte wohl auch kaum jemand zu hoffen gewagt, dass man die angeschlagene HSH Nordbank überhaupt verkauft kriegt. Das ist immerhin gelungen, wenn wir auch noch lange weiter zahlen werden.
Danke, Konstantin Gill. Und zu einem Schrecken ohne Ende haben sich im Laufe des Jahres auch die Plastikrückstände in der Schlei entwickelt. Die sind aus einer Kläranlage in Schleswig unbemerkt in den Fluss gelangt. Anfang März war das bekannt geworden. Die Kunststoffreste, die kommen wahrscheinlich aus zerkleinerten Speiseresten, die dem Faulschlamm in der Kläranlage beigemengt wurden. Das Verfahren, das wurde zwar inzwischen eingestellt, also dass da Speisereste beigemischt werden. Die Ufer der Schlei wurden auch systematisch gereinigt, aber das hat offenbar alles nicht ausgereicht. Denn Anfang November, da wurden wieder Plastikteilchen gefunden und deshalb laufen die Reinigungsarbeiten seit ein paar Wochen weiter. Wir bleiben da natürlich für Sie dran. Wer was Gutes für seinen Geldbeutel und die Umwelt tun will, der kauft sich einen Diesel. Das hat sich inzwischen als ziemlicher Irrglaube rausgestellt. Die manipulierte Software, die erhitzt seit Jahren die Gemüter. In einigen Städten, wie zum Beispiel Hamburg, da gibt es inzwischen für einzelne Straßen Dieselfahrverbote. Und in anderen Städten, da schwebt das Dieselfahrverbot immer wie so ein Damoklesschwert, zum Beispiel über Kiel. Trotzdem bieten die Hersteller noch immer keine Hardware-Nachrüstung für die betroffenen Modelle an. Das macht viele Autofahrer zu Recht ziemlich sauer.
Ich finde schon, also dass die Autoindustrie das voll bezahlen sollte. Also es darf nicht am Verbraucher hängen bleiben und auch nicht am Steuerzahler. Also auch die Regierung sollte nichts zuschustern. Ne?
Es gibt zwar Zahlen bis 10.000, aber es ist auch die Frage, was man im Angebot hat, was man selber mitbringt. Also für meinen alten Diesel kriege ich keine 10.000 mehr. Und dann wird es genauso eine Verhandlung sein wie beim normalen Autotausch. Wo die ganz große Prämie herkommt, sehe ich im Moment noch nicht. Aber ich bin dran, ich bin fällig und von daher werde ich für mich jedenfalls da mitmachen.
Ja, eine wirkliche Lösung gibt es im Dieselskandal immer noch nicht und das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns auch 2019 weiter beschäftigen wird. Der ein oder andere, der könnte jetzt vielleicht auf die Idee kommen, auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Aber auch da lief es dieses Jahr bei uns in Schleswig-Holstein nicht immer rund. Besonders betroffen waren etwa 52.000 Pendler auf der Marschbahnstrecke. Verspätungen und Zugausfälle, die waren auf der Strecke zwischen Hamburg und Sylt eher an der Tagesordnung, als dass es die Ausnahme war. Und die Pendler brauchten da wirklich starke Nerven. Inzwischen gibt es ganz am Ende des Tunnels Lichtblicke. Das weiß Nils Hansen aus dem Studio in Flensburg.
Die NOB damals war ja schon nicht perfekt, aber seitdem das die Deutsche Bahn macht, ist es definitiv nicht besser geworden, im Gegenteil eher schlimmer. In den letzten Tagen, ein paar Wochen war es definitiv Katastrophe. Ja.
Gestern den ersten Tag gefahren, gleich 20 Minuten Verspätung.
Und heute hat er eine Stunde Verspätung, man guckt ja nicht mehr auf irgendwelche Minuten.
Kaputte Loks, marode Gleise. Die Marschbahnpendler hatten es auch 2018 nicht leicht. Viele von ihnen müssen ohnehin schon am frühen Morgen auf der Insel arbeiten. Der Wecker aber klingelt bei einigen mitten in der Nacht. weil sie davon ausgehen, dass ihr Zug später als geplant auf der Insel ankommt. Damit wenigstens die Toiletten, Klimaanlagen und vor allem die Motoren in den maroden Zügen funktionieren, ging es für 15 Loks in das Bahnbetriebswerk Husum zur sogenannten Rollkur. Dort werden die Züge repariert, die Dieselmotoren ausgebaut und zurückgeschickt an den Hersteller Bombardier, der sich um die Reparatur der überwiegend jungen Loks kümmern soll. Das Vorhaben dauert aber länger als geplant. Voraussichtlich erst Ende Februar können alle Loks wieder pannenfrei fahren, berichtet die Bahn. Dann im Mai der nächste Rückschlag. Eine Messlok findet Risse an den Gleisen zwischen Bredstedt und Morsum. Tagelang fährt ein sogenannter Schleifzug die marode Strecke ab, um zu korrigieren, was noch zu korrigieren ist. Die Folge: weitere Ausfälle und langsam fahrende Züge. Im September hieß es für die Pendler dann aber doppelt aufatmen. Die Bahn verspricht pünktlichere Züge und will 16 Millionen Euro in einem Sofortprogramm investieren. Dafür sollen weitere Lokführer eingesetzt werden, sowie mehrere Loks und Wagenparks zum Einsatz kommen. Jörg Sandfoß, Vorstandsvorsitzender der DB Regio.
Wir sind davon überzeugt, dass mit diesem Gesamtpaket wir schnell und dann hoffentlich auch nachhaltig ein deutlich stabileres Angebot für unsere Kunden darstellen können. Weil wir wollen und müssen das Vertrauen der Fahrgäste zurückgewinnen. Dafür werden wir uns mit aller Kraft einsetzen.
Der nächste Vorstoß dann im vergangenen Monat, diesmal aus Berlin.
Nachrichten für Schleswig-Holstein. Der Bund will die Bahnstrecke nach Sylt zweigleisig ausbauen.
221 Millionen Euro stellt der Bund dafür zur Verfügung. Bis 2030 steht das Geld parat, um die Strecke zwischen Niebel und Klangsbüll auf dem Festland zweigleisig auszubauen und, zur Überraschung der Pendler, genauso auch auf Sylt selbst, zwischen Morsum und Tinnum. Licht am Ende des Tunnels für die Pendler, Gegenwind gibt es aber von den Bewohnern auf Sylt. Sie diskutieren zurzeit emotional über den zweigleisigen Ausbau bei ihnen auf der Insel. Sie stören sich nämlich schon heute an den lauten Zugdurchfahrten und befürchten in Zukunft noch weniger Ruhe. Wann der Ausbau also starten kann und wann es spürbare Besserungen für die vielen Pendler geben wird, das ist noch ungewiss.
Viele Probleme gab es dieses Jahr auch auf der Strecke Hamburg-Kiel und Hamburg-Flensburg. Auch da brauchten die Pendler starke Nerven. Und wir drücken an dieser Stelle einfach mal die Daumen, dass es 2019 mit der Bahn in Schleswig-Holstein besser funktioniert. Ein Tier erhitzte dieses Jahr ganz besonders die Gemüter in Schleswig-Holstein: der Wolf. 150 Jahre lang galt er in Schleswig-Holstein als ausgerottet. Mittlerweile geht das Umweltministerium davon aus, dass sich mindestens 2 Wölfe dauerhaft bei uns niedergelassen haben. Jörn Schaar, der hat sich mit dem Thema befasst. Moin Jörn.
Moin.
Der Wolf, der war ja meistens eher negativ in den Schlagzeilen.
Na, wir haben hauptsächlich über gerissene Nutztiere berichtet, also fast immer ging es da um tote oder schwer verletzte Schafe und das sind deutlich mehr Fälle geworden. Fangen wir mal 2015 an, da gab es landesweit 2 Vorfälle, in denen ein Wolf ein Nutztier gerissen hat. 2016 waren es 3 und im vergangenen Jahr schon 6. In 2018 liegen wir inzwischen bei 66 nachgewiesenen Nutztierrissen durch Wölfe in Schleswig-Holstein. Daneben gab es immer auch noch mehrere Fälle, in denen gerissene Rehe gefunden wurden. Und bei einigen Fällen aus dieser Woche ist zum Beispiel noch gar nicht geklärt, ob es wirklich ein Wolf war, der die Nutztiere gerissen hat.
Also von landesweit 2 Rissen pro Jahr hin zu zum Teil 2 Rissen an einem Tag. Wie geht's da jetzt weiter? Die Tierhalter, die haben, ja, haben wir immer wieder drüber berichtet, die sind sehr unglücklich mit der Situation.
Ja, das ist wirklich sehr gelinde gesagt. Schafhalter unter anderem auf Eiderstedt sprechen von einer existenzgefährdenden Situation und davon, dass die traditionelle Haltung der Schafe dort bald nicht mehr möglich ist. Und auch in anderen Regionen, etwa an der Grenze zu Mecklenburg-Vorpommern oder im Grenzgebiet zwischen Steinburg und Pinneberg, gibt es Forderungen, die Wölfe zu entnehmen, also abzuschießen. Das Umweltministerium sagt aber, der Wolf ist so streng geschützt, dass es für einen Abschuss sehr hohe Hürden gibt. So muss ein Wolf zum Beispiel mehrfach einen sicheren Schutzzaun überwinden oder sich mehrfach Menschen nähern, bevor er als Problemwolf abgeschossen werden dürfte. Bisher gab es einen Fall bei Westerhorn im Kreis Pinneberg. Da wurden Schafe hinter einem vermeintlich wolfsicheren Zaun gerissen. Da steht aber noch nicht endgültig fest, ob es wirklich ein Wolf war.
Ja, die Fronten, die bleiben also verhärtet, was den Wolf angeht. Und das Thema, das wird uns sicherlich auch im neuen Jahr noch weiter beschäftigen. Vielen Dank, Jörn Schaar. 2018, das ist das Jahr, in dem uns das Land einen zusätzlichen Feiertag bescherte. Den Reformationstag am 31. Oktober. Das ist ein arbeitsfreier Tag, über den sich viele von uns Schleswig-Holsteinern sehr gefreut haben. Aber die meisten, wenn sie ehrlich sind, die wissen gar nicht viel über den Tag und warum da eigentlich frei ist.
Ja, das ist irgendwie so ein evangelischer
Erntetag, ne? Ja.
Erntedank, oder? Nein, nee, das war ja schon.
Ach so, na gut.
Was war da denn nun?
Halloween ja eigentlich auch, aber das ist ja nicht mit dem Tag assoziiert, ne? Also ist am gleichen Tag.
Mit Martin Luther hängt das doch zusammen, ja, ne? Genau. Oh, so langsam kommt das alles wieder raus.
Martin Luther hat doch da die, wie nennt man das denn?
Die Kirchentür gehämmert.
501 Jahre ist es, glaube ich, her und deshalb wurde sie letztes Jahr groß gefeiert und seit diesem Jahr ist es auch dann Feiertag.
Und ich freue mich auch, dass es ein Feiertag ist, weil ich finde, das ist kulturell, religiös ein ganz wichtiger Tag.
Ja, da haben wir das mit vereinten Kräften doch schon fast ganz richtig zusammengekriegt, was der Reformationstag ist. Damit wir es aber wirklich ganz, ganz richtig haben und auch ein bisschen Hintergrundwissen haben, fasst mein Kollege Daniel Kaiser jetzt nochmal ganz schnell zusammen, was genau am Reformationstag passiert ist.
Kurz zusammengefasst, wir feiern, dass Martin Luther vor 501 Jahren in der kleinen Stadt Wittenberg 95 Thesen veröffentlicht hat. Und darin hat er mit der Glaubenspraxis damals abgerechnet, von wegen, ich bezahle Geld, dann komme ich in den Himmel. Und der Vatikan, der macht sich die Taschen voll. Also er hat das Geschäftsmodell der Kirche angegriffen. Anders als heute waren ja damals wirklich alle Leute in der Kirche. Es war eine richtige Revolution, das betraf wirklich alle. Eine Reformstimmung lag schon insgesamt in der Luft. Und diese Thesen, die 95, die waren der Funke. Und Martin Luther, der spürt das und ändert an diesem Tag seinen Namen. Als Luther in der Kirche hat man ohnehin wahrscheinlich eher Probleme. Er unterschreibt zum ersten Mal mit einem Wortspiel. Martin Eleuteros, griechisch der Befreite. Martin Eleuteros Luther. Aus Luder wird Luther am 31.10.1517.
In unserer Sendung zur Sache hier auf NDR1 Welle Nord blicken wir heute aufs Jahr zurück, auf Ereignisse, auf Probleme, aber natürlich auch auf die Höhepunkte. Ein Problem aus sportlicher Sicht, das war dieses Jahr definitiv das Vorrunden aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Aber da würde ich sagen, abgehakt, das vergessen wir einfach mal schnell. Stattdessen gucken wir lieber auf die sportlichen Höhepunkte hier bei uns in Schleswig-Holstein. Da gab es nämlich einige und die Top 3 hat Christine Pilger für uns zusammengefasst.
Der überraschende Meistertitel in der Handball-Bundesliga.
22-21, aber die Fans zählen mit. Und jetzt ist es geschafft. Die SG Flensburg-Handewitt gewinnt die deutsche Handballmeisterschaft 2018. Was für eine nervenaufreibende Partie. Und umso größer und umso ausgelassener und umso erleichterter jetzt der Jubel hier in Flensburg.
Kein Hollywood-Regisseur hätte das dramatische Finale der Handball-Bundesliga-Saison 2017-18 besser schreiben können. Die SG Flensburg-Handewitt. Erst 2 Spieltage vor Saisonende klettert die Mannschaft von Mike Machulla an die Tabellenspitze. Verdrängt den Titelverteidiger Rhein-Neckar-Löwen und bleibt am Ende oben. Dank eines 22-21 Zittersieges zu Hause gegen Göppingen.
Ich bin überglücklich und so stolz, dass wir das geschafft haben. Und wir haben das ganze Jahr so hart dafür gearbeitet und haben auch manchmal auf die Fresse bekommen. Und wir sind immer wieder aufgestanden. Und das ist eine verdammte Belohnung für alle. Danke.
Auch wenn die Stimme fast flöten geht. Der 2. Meistertitel nach 2004 für die SG Flensburg-Handewitt ist eins der absoluten Sporthighlights in 2018. Der überraschende Fastaufstieg in die Fußball-Bundesliga.
Man hätte es den Fans, der Stadt, dem ganzen Verein so gegönnt, dass wir das Wunder schaffen. Aber dafür haben wir einfach in beiden Spielen dann vielleicht abwehr zu viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, wir haben den Verein in ein richtig gutes Licht in Deutschland gerückt und das ist ja auch schon mal was.
Die Stimmung am Ende der Saison von Holstein Kiel, nicht nur bei Kapitän Rafael Tschichos, betrübt. Die Störche verlieren das letzte Saisonspiel am 21. Mai gegen den VfL Wolfsburg. Dass sie aber überhaupt gegen den Bundesligisten spielen konnten, war eine Sensation. Denn Holstein Kiel war gerade erst wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Aber die KSV kämpft nicht, wie so viele Aufsteiger vor ihr, gegen den Abstieg. Nein, Trainer Markus Anfang wird mit einem sehr jungen Team Herbstmeister. Am vorletzten Spieltag sichert sich Holstein Kiel dann den Relegationsplatz. Feiert am 34. Spieltag noch ein Schützenfest gegen Eintracht Braunschweig.
Und dann ist diese Zweitligasaison für Holstein Kiel die erste nach 36 Jahren. Erst einmal Geschichte mit einem 6:2. Was jetzt kommt, das ist die Kirsche auf der Sahne. Das sind 2 Relegationsspiele gegen den VfL Wolfsburg.
Am Ende ist der VfL Wolfsburg in den beiden Relegationsspielen ein bisschen abgebrühter und gewinnt Hin- und Rückspiel. Aber Platz 3 in der ersten Saison nach Wiederaufstieg, ein großer Erfolg für Holstein Kiel und ein schleswig-holsteinisches Sporthighlight. Der überragende Triumph auf dem heiligen Tennisrasen.
Matchball Angelique Kerber nach 1 Stunde und 4 Minuten, 6:3, 5:3 in diesem Finale 2018 in Wimbledon. Aufschlag kommt auf die Rückhand von Serena Williams. Er landet im Netz und Angelique Kerber fällt auf die Grundlinie, hält sich die Hände vorms Gesicht. Die Wimbledon-Siegerin 2018 heißt Angelique Kerber.
Die 30-jährige Angelique Kerber schafft in 2018 für viele Unglaubliches. Nach ihren bis dato größten Erfolgen 2016, Sieg der Australian Open, Sieg der US Open, stürzt sie 2017 sportlich ab. Einige prophezeien ihr das baldige Karriereende. Doch die Kielerin überrascht alle, wird 2018 von Turnier zu Turnier besser. Das älteste und prestigeträchtigste wird dann ihr Turnier. Angelique Kerber schlägt im Finale von Wimbledon die siebenfache Siegerin Serena Williams.
Es ist das höchste der Gefühle. Mein Lebenstraum ist in Erfüllung gegangen. Ich habe heute mein bestes Tennis gespielt. Das musste ich gegen eine Serena. Und ja, zu sagen, ich bin Wimbledon-Siegerin, das kann mir niemand nehmen. Und das ist das schönste Gefühl bisher in meiner Karriere.
Und es ist auch einer der Sportmomente 2018. 22 Jahre nach Steffi Graf gewinnt mit Angelique Kerber wieder eine deutsche Tennisspielerin Wimbledon.
Das war auf jeden Fall eines der großen sportlichen Highlights hier bei uns in Schleswig-Holstein. Und die SG Flensburg-Handewitt, die ist schon wieder auf einem guten Weg, auch im nächsten Jahr, also Ende 2019, in den Highlights in unserem Jahresrückblick aufzutauchen. Die haben nämlich heute den 17. Sieg im 17. Saisonspiel abgeliefert und damit haben sie die perfekte Hinrunde gespielt. Das war's schon wieder mit der Sendung zur Sache. Unser Jahresrückblick ist vorbei. Und wenn Sie das alles nochmal in Ruhe nachhören möchten, weil Sie vielleicht schon vergessen haben, was alles wieder passiert ist in Schleswig-Holstein, dann können Sie sich die Sendung ganz in Ruhe im Internet unter ndr.de/sh nochmal anhören. Hier geht's jetzt gleich weiter mit Sebastian Pazzani und dem Sonntagabend. Ich bin Rebecca Mehrholz und ich wünsche Ihnen jetzt für die letzten Wochen des Jahres noch ganz viele schöne persönliche Höhepunkte, die Sie dann nächstes Jahr erzählen können.